Ja, einen schönen guten Morgen. Passt das so? Hört man's? Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Freue mich, dass ich wieder hier in der Mitte sein darf. Und schön ist natürlich auch, dass wir uns in Freiheit und vor allem in Frieden hier versammeln können. Das ist ja in dieser heutigen Zeit nicht so ganz selbstverständlich, wenn man sieht, ringsumher sind Krieg, Frieden und Konflikte. Und den meisten von uns ist so ein Kampf in einem wirklichen Krieg erspart geblieben. Ich gehöre da auch dazu. Irgendwas stimmt noch nicht. So besser? Gut, danke. Den meisten ist also so ein Kampf in einem Krieg erspart geblieben. Doch wir Christen, wir stehen alle in einem ganz anderen, vielleicht wichtigeren Krieg. Wir kämpfen das Gute gegen das Böse. Und das beschreibt uns Paulus ausdrücklich oder ausführlich im Epheserbrief. Und das ist ein sehr komplexer oder kompakter Brief, besser gesagt, der im Wesentlichen drei Schwerpunkte enthält. Denn zunächst beschreibt Paulus hier all unsere Segnungen, die wir als Christen ja alle haben und hoffentlich auch genießen. Und dann zeigt er uns, wie wir als Kinder Gottes dann in unserem Glaubensleben uns verhalten sollen. Und ganz zuletzt geht es dann um den geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen, die wir an den Herrn Jesus glauben. Heute Morgen wollen wir uns mit diesem geistlichen Kampf ein wenig näher beschäftigen. Jetzt muss ich bloß schauen. Jawohl, das ist der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Und mit dem wollen wir uns heute Morgen etwas näher beschäftigen und uns zwei Fragen stellen. Nämlich erstens, was haben wir denn da eigentlich zu verteidigen in diesem Kampf? Und zweitens, wie kämpfen wir diesen Kampf? Was es zu verteidigen gilt, das erfahren wir in den ersten drei Kapiteln dieses Briefes. Und zunächst ist hier jeder Gläubige in Christus heilig und tadellos vor Gott, so sagt es Paulus. Und als Kinder Gottes haben wir dann natürlich auch den Heiligen Geist empfangen und wir alle sind Glieder des Leibes Christi und bilden den Tempel Gottes. Das sind jetzt nur ganz wenige Punkte zu diesem Thema. Aber diese wenigen Punkte sollen uns schon mal Mut machen, selbst einmal über die Fülle und der Gnade Gottes in der Bibel zu forschen. Denn je tiefer du die Gnade Gottes letztlich verstehst, desto fester und stabiler wird dann auch dein Glaube. Schließlich steht die ganze Fülle Gottes für uns alle bereit und wir müssen sie eigentlich nur ergreifen und vielleicht auch genießen. Der Friedemann Goral hat vor einigen Wochen in Marktoberdorf in einem Bibelstudientag diese Situation mit Dagobert Duck verglichen. Das habe ich heute mal, halt, falsche Richtung. Entschuldigung. Ja, mit Dagobert Duck verglichen. Der ist ja immer, wie wir wissen, in seinen Schatz eingetaucht und hat dann in diesem Schatz gewühlt und sich wohl gefühlt. Und genau wie er sollen auch wir in unseren geistlichen Schatz eintauchen und die Gnade dann auch in vollen Zügen genießen und sie damit immer tiefer und fester, besser zu begreifen. Nur dann, wenn wir ganz fest verinnerlichen, dass wir als Kinder Gottes eine so großartige Stellung vor Gott haben, nur dann können wir Satan auch gegenübertreten. Und damit wir die Gnade und die Liebe Gottes auch ein Stück weit besser verstehen, unterstützt uns Paulus in diesem Brief noch mit zwei Gebeten. Im ersten Gebet wendet er sich an Gott, an den Gott unseres Herrn Jesus. Und Paulus bittet hier, dass uns der Herr unser Herzen öffne und wir durch seinen Geist dann völlig erkennen, wie herrlich Gott ist und wie groß seine Pläne sind, die er mit uns hat. Das zweite Gebet richtet sich dann an den Vater unseres Herrn Jesus und hier bittet Paulus, dass Gottes Geist, unser ganzes Denken, unsere Gefühle, einfach alles in uns mit seiner Kraft erfüllt, damit wir die Größe und die Liebe Christi erkennen und die ganze Fülle Gottes erlangen. Und an dieser Stelle begreifen wir, unser Gott und Vater will uns nämlich nicht nur segnen und beschenken, sondern wir sollen diese Geschenke dann auch in ihrem ganzen Wert erkennen und genießen. Und dann sagt Paulus, dass wir auch entsprechend unserer Stellung leben sollen. In Kapitel 2 bis 5 wird insgesamt fünfmal von einem christlichen Wandel gesprochen. Gott möchte also, dass wir der Liebe Christi jeden Tag ein Stück ähnlicher werden. Wir sollen also den festen Wunsch in uns verspüren, auch so zu leben, wie Paulus das hier beschreibt, würdig leben, in Liebe leben, als Kinder des Lichts leben. Nur dann, wenn wir so das tun, regt sich dann auch Widerstand in uns. Nur dann haben wir das Bedürfnis, all die Segnungen, die wir von Gott bekommen haben, auch dann wirklich zu verteidigen. Schließlich will der Teufel verhindern, dass wir Christus verherrlichen und das dann auch in der Welt allen Menschen zeigen. Und natürlich weiß der Satan, dass er uns all diese Segnungen nicht rauben kann, aber er möchte uns die Freude daran wegnehmen. Und er macht das, indem er uns zum Beispiel durch falsche Lehren verunsichert, und dazu benutzt er häufig auch Menschen. Aber, und das ist wichtig, wir kämpfen nicht gegen diese Menschen, sondern unser Kampf richtet sich gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und für diesen Kampf gegen diese himmlischen Mächte brauchen wir auch eine himmlische Kraft, brauchen wir die Kraft Gottes. Denn unsere Kraft reicht nicht aus, um gegen Satan bestehen zu können. Das sieht man ganz besonders deutlich bei Petrus. Als er vom Herrn gewarnt wurde, dass Satan ihn verführen würde, da zeigte er sich total selbstbewusst. Er meinte sogar, er ginge für Jesus ins Gefängnis, ja sogar für ihn in den Tod. Lukas 22, 31. Aber schon kurz darauf musste er ganz schmerzlich erkennen, dass seine Kraft eben nicht ausreichte. Und so geht es auch uns. Auch wir haben keine Kraft, die dafür ausreicht. Auch wir brauchen göttliche Hilfe. Denn die allergrößte Gefahr geht nicht von Satans Stärke aus, sondern vielmehr von seiner großen List und Raffinesse. Ein gutes Beispiel für seine Raffinesse ist das Reformationsfest. Am 31. Oktober feiern wir den Reformationstag und erinnern uns damit, dass Martin Luther einmal erkannt hatte, dass wir alle nicht aus Werken, sondern aus Glauben leben. Wir sind also mit Jesus lebendig gemacht. Und jetzt kommt Satan mit Halloween. Verstehen wir den bedeutendsten Tag der Geschichte, das Fest des Lebens, wandelt der Widersacher in etwas um, was mit Tod und mit Dämonen zu tun hat. Und damit tritt er nicht offen gegen die Wahrheit an und sagt, das stimmt nicht, was Luther hier sagt, sondern er überdeckt die Wahrheit mit einem heidnischen Fest und führt damit nicht nur die Erwachsenen, sondern vor allem auch die Kinder schon ganz von Anfang auf den völlig falschen Weg. Verstehen wir? Satan steht nicht hier mit der Gabel in der Hand, mit der Mistgabel in der Hand und lädt uns ein, mit ihm in die Hölle zu fahren, sondern er erscheint vielmehr als Engel des Lichts, als ein Diener der Gerechtigkeit. Und das ist aber eine Gerechtigkeit, die aus Werken besteht und eben nicht aus Gnade. Und wir wissen, Gerechtigkeit aus Werken kommt nicht von Gott, sondern die kommt vom Teufel. Und damit führt er uns in Gesetzlichkeit und Abhängigkeit und Not hinein. Dies alles zeigt, Satan kommt, um zu stehlen, um zu töten und zu verderben. Und er macht das mit großer List und großer Tücke. Und er macht dann den Menschen am Ende sogar weiß, dass er gar nicht existieren würde. Und das bringt mich jetzt zu der zweiten Frage von heute Morgen. Wie kämpfen wir diesen Kampf? Dazu lesen wir jetzt unseren heutigen Predigttext in Epheser 6, die Verse 10 bis 19. Epheser 6, 10 bis 19. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an bösen Tagen widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch auch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, indem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht dazu in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen und auch für mich. Soweit der Text. Hier ganz am Ende des Briefes zeigt Paulus nun also auf die Kunstgriffe des Teufels, gegen die wir zu kämpfen haben. Und er beschreibt uns auch die Waffenrüstung, die wir für diesen Kampf anziehen sollen. Auch wenn die Soldaten heute völlig anders aussehen als dieser römische Legionär, den man hier sieht, so zeigt dieses Bild aber doch sehr eindrucksvoll, wie wir uns heute als Christen schützen sollen. Doch zuallererst sagt Paulus noch, seid stark in dem Herrn. Denn nur in ihm findet ihr alles, was für den Sieg nötig ist. Es geht also nicht um unsere Stärke. Und bevor er dann auf die Einzelheiten eingeht, sagt er noch, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Da darf also kein einziges Stück fehlen, denn wir haben es mit den listigen Angriffen und Kunstgriffen des Teufels zu tun. Und Satan, das wissen wir, hat eine prall gefüllte Kiste voller List und Tücke. Dazu gehören Entmutigung, aber auch Enttäuschung, Verwirrung, sittliche Verfehlung, falsche Lehren und vieles mehr. Um hier wirklich widerstehen zu können, brauchen wir alle die Kraft Gottes. So steht das auch in Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Lasst uns jetzt diese Waffenrüstung einmal etwas näher anschauen und darauf achten, was wir da alles anziehen sollen und was wir da vielleicht gar schon angezogen haben. Und wenn da vielleicht das ein oder andere Teil noch nicht so richtig sitzt, können wir es bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich in Ordnung bringen. Das Erste, was wir anziehen sollen, ist der Gürtel der Wahrheit. Die Wahrheit soll also unsere Lenden umgürten. Die Lenden stehen in der Bibel immer für die Kraft, um zu gehen. Aber hier geht es eben nicht um unsere eigene Kraft, sondern wir müssen auf die Kraft Gottes vertrauen. Das dürfte schon Jakob lernen, als er an der Furt vom Jabok niedergerungen wurde. Wir lesen davon in 1. Mose 32. Die Stärke, die ihn dort am Fluss niedergerungen hatte, deckte nämlich nicht nur seine Schwäche auf, sondern war am Ende sogar seine Stärke. Wenn also deine Lenden mit Wahrheit umgürtet sind, dann bedeutet das, dass dein Lebenswandel eben nicht von dir selbst bestimmt wird, sondern dein Leben muss mit der Wahrheit übereinstimmen. Und wenn die Wahrheit dann ein Teil deines Lebens wird, dann gibt sie dir auch die nötige Kraft. Und das bedeutet, wenn wir unser ganzes Denken, unser Reden, unser Tun einfach alles von Gottes Wort bestimmen und leiten lassen, dann bekommen wir auch die Kraft, die nötig ist, um in dieser Welt zu bestehen, wo Satan immer noch der Herrscher ist. Doch mit Wahrheit umgürtet zu sein, bedeutet dann eben nicht, dass wir die ganze Bibel auswendig lernen müssten. Da würde ich ohnehin nur scheitern. Sondern es bedeutet, dass es darauf ankommt, dass wir alles, was wir tun, alles, was uns begegnet, sollen wir anhand der Bibel und der Wahrheit prüfen. Einfach alles soll mit der Wahrheit übereinstimmen. Aber was ist denn die Wahrheit? Finden wir die Wahrheit in der Wissenschaft? Finden wir Wahrheit in der Politik? Finden wir sie gar im Zeitgeist, in der Klimabewegung, in den Corona-Fragen? Ganz sicher nicht, denn das sind alles Dinge, die nur für eine ganz begrenzte Zeit ihre Gültigkeit haben. Die Wahrheit finden wir also nicht in dieser Welt und wir können sie uns auch nicht irgendwie selbst ausdenken, sondern die Wahrheit finden wir einzig und allein in Jesus Christus. Er sagt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir merken uns also, vor Gott gibt es nur eine einzige Wahrheit und die ist Jesus Christus. Und wenn wir unsere Lenden dann mit der Wahrheit umgürten, dann hält der Herr Jesus in unserem Leben dann einfach alles zusammen, denn nur er hat die Kraft dazu. Niemand kann gegen Satan bestehen, niemand, nur der Herr Jesus. Nun beschreibt dies alles aber nur die geistliche Sichtweise. Wir brauchen die Wahrheit aber auch in unserem praktischen Leben, in unserem Alltag. Wir sollen nämlich in der Wahrheit leben und daher auch nicht lügen, nicht falsch Zeugnis reden. Und wenn wir dem Herrn nacheifern, der die Wahrheit ist, dann werden wir von dieser Wahrheit auch gehalten und getragen. Und das ist dann für den Teufel ein richtiger Graus. Schließlich ist er ein Lügner von Anfang an, er ist der Vater der Lüge. Und das bedeutet konkret, wo immer du auch bist, meide die Lüge. Ob nun in der Ehe, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Verein, egal wo du bist, meide die Lüge, denn die Lüge arbeitet dem Teufel zu. Ein Christ muss also in der Wahrheit bleiben. Aber warum ist denn das so wichtig, dass wir nicht einmal die kleinste Lüge zulassen? Um das deutlich zu machen, verwendet Paulus hier das Bild eines Gürtels, ein Gürtel, der uns die Kraft gibt, um mit dem Evangelium voranzugehen. Wenn wir aber gleichzeitig lügen, auch wenn es nur eine kleine Notlüge ist, dann machen wir das Zeugnis unbrauchbar und der Gürtel beginnt zu rutschen. Der zweite Teil der Rüstung ist der Panzer der Gerechtigkeit. Er dient zum Schutz für unsere Brust. Er schützt damit unser Herz. Das ist der Ort, wo unsere Gesinnung geprägt wird. Es geht also darum, richtig zu handeln, so zu handeln, wie Gott es will. Der Panzer, der unser Herz schützen soll, besteht aber nicht aus einem Kettenhemd oder einer schusssicheren Weste, sondern er besteht letztlich aus dem Blut Christi. Nur das Blut Christi schützt gegen die Pfeile der Sünde. Und daher ist auch die Buße für uns Christen von ganz großer Bedeutung. Denn wenn unser Gewissen nicht sauber ist, werden wir sehr schnell kraftlos im Kampf gegen den Teufel. Denn ohne das Blut des Herrn Jesus werden dich die Pfeile der Sünde immer wieder treffen. Nur durch das Blut des Herrn Jesus bekommen wir letztlich Leben. Was das Blut für eine Bedeutung hat, das können wir am besten im Alten Testament erkennen. Die Menschen mussten damals für ihre Sünden immer wieder Opfertiere schlachten, damit das Blut ihre Schuld vergelten konnte. Der Grundsatz lautet also, ohne Blut gibt es keine Vergebung. Und genau deshalb kam auch Gott selbst auf diese Welt, um als Lamm für unsere Schuld zu sterben und uns so von der Sünde zu retten. Der einzig wirksame Schutz gegen die Sünde ist das Blut des Herrn Jesus. Und wenn du das heute hier hörst und noch nicht geschützt bist gegen die Sünde, dann komm möglichst heute noch ans Kreuz und zieh ihn an, den Panzer der Gerechtigkeit. Das dritte Rüstungsteil sind dann die Stiefel des Evangeliums. Paulus sagt im Vers 15, an den Füßen gestiefelt und bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Wir sollen also bereit sein, die Stiefel des Evangeliums immer und überall zu tragen. Hier geht es aber nicht darum, das Evangelium zu verkündigen, sondern du sollst die Stiefel an den Füßen tragen, um das Evangelium zu verteidigen. Die Frage ist, hast du die Stiefel immer und überall dabei oder kommt es auch vor, dass du sie einmal zu Hause vergessen hast? Mir ist das schon passiert, dass ich ohne Stiefel unterwegs war. Und das hat mich schon das eine oder andere Mal ziemlich betroffen gemacht. Wir brauchen also die Stiefel, um vorbereitet zu sein. Denn wenn die Frage kommt, warum lässt denn Gott so viel Leid in der Welt zu, dann können wir nicht sagen, ich habe meine Stiefel vergessen und darum habe ich keine Antwort auf diese Frage. Wir brauchen die Stiefel also nicht nur, wenn wir uns hier treffen im Hauskreis, in der Gemeinde, im Gottesdienst, sondern wir brauchen diese Stiefel immer und überall. Wir müssen bereit sein, das Evangelium zu verteidigen. Wir müssen bereit sein, den Frieden, den wir mit Gott gefunden haben, auch nach außen hin zu verteidigen. Und wenn dann jemand sagt, der Bibel kann man doch gar nicht glauben, das ist doch nur von Menschen gemacht und geschrieben, dann müssen wir vorbereitet sein und erklären können, warum das eben nicht so ist. Die Stiefel anziehen bedeutet, Antworten bereit zu haben, wenn Gott in Frage gestellt wird, wenn Jesus verleugnet wird. Du musst bereit sein, egal was es dich kostet. Und das geht am besten mit einem Bibelwort, aber auch mit einem Zeugnis aus deinem Leben. Habt also den Mut, zieht die Stiefel des Evangeliums an und seid immer und überall bereit, um für die Wahrheit einzutreten. Wie Gott dazu steht und welche Art von Menschen er gerne gebrauchen möchte, das zeigt uns Richter 7. Hier kämpft Gideon gegen die Midianiter und er hat dazu rund 32.000 Mann dabei. Da sagt Gott zu Gideon, stopp, das ist zu viel, schick all diejenigen nach Hause, die sich fürchten. Und da kehrten dann tatsächlich 22.000 Mann um und es blieben nur noch 10.000 übrig. Und auch jetzt sagst du Gott, das ist immer noch zu viel, schicke sie zunächst einmal ans Wasser, um zu trinken. Da gingen sie hin, um zu trinken, knieten sich nieder, legten wohl auch ihre Waffen ab, um sich frisch zu machen und in aller Ruhe zu trinken. Nur 300 Mann hatten das nicht so gemacht, sondern die hatten nur nebenbei getrunken und ihre Waffen eben nicht aus der Hand gelegt. Schließlich waren sie ja mit dem Kampf beschäftigt. Und genau diese 300 Mann waren geeignet für den Kampf, weil sie stets bereit waren, um zu kämpfen. Und das bedeutet, du darfst deinen Durst natürlich löschen. Die Frage ist aber, welche Bedeutung das in deinem Leben hat. Dieses Trinken können wir mit den täglichen Bedürfnissen vergleichen, die wir im Leben haben, dem Bedürfnis nach Nahrung, nach Kleidung, nach Wohnung. Die Frage ist aber, welche Bedeutung hat all das in deinem Leben? Die Art und Weise, wie wir uns mit den irdischen Dingen beschäftigen, macht nämlich deutlich, wie wir zu den Dingen Gottes stehen. Wer an den Füßen gestiefelt ist und bereit ist, für die Dinge Gottes zu kämpfen, der ist dann für Gott brauchbar im Kampf gegen das Böse. Und ich weiß, das kann manchmal ganz schön schwer und hart sein in dieser Welt. Und wenn du dann einmal zögern solltest in einer Situation und dir der Mut fehlt, dann erinnere dich doch bitte an das, was Jesus in Matthäus 10, Vers 32 sagt. Vielleicht schlagen wir das mal gemeinsam auf. Matthäus 10, Vers 32. Und wer möchte, kann sich das auch dick anstreichen. Dort sagt nämlich Jesus, Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und jetzt kommt's. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ich finde, das ist ein Text, der mich ganz, ganz tief treffen kann, wenn ich einmal gezögert habe. Aber dieser Text kann mir auch ganz viel Kraft und Mut geben, wenn es nötig ist, für den Herrn einzutreten. Mein Wunsch ist es für heute Morgen, dass uns dieser Text, dieser Vers ganz viel Mut macht. Mut macht auch dann, für den Herrn einzutreten, wenn es einmal kompliziert und schwierig wird. Ziehen wir doch alle die Stiefel an und kämpfen für Gott. Als viertes dann gibt es das Schild des Glaubens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Welch ein tolles Bild, ein schönes, großes Schild, hinter dem unser ganzer Körper Schutz finden kann. Dort bist du unerreichbar für die Pfeile des Satans. Aber es gibt ein Aber. Wenn wir nämlich nicht glauben, sondern den irdischen Dingen vertrauen, dann werden wir von diesem Schild eben nicht geschützt. Der Glaube ist also wichtig, der Glaube kommt zuerst. Was aber bedeutet Glaube? Zunächst geht es wohl um Vertrauen. Vertrauen in sein Erlösungswerk, dass dieses Erlösungswerk auch für mich persönlich gilt und auch für meine Schuld ausreicht. Vertrauen in seine Lehre, dass die Bibel die Wahrheit ist. Vertrauen auf Gott, dass er auch in der allergrößten Not, in der größten Angst es gut mit mir meint. Und das wirklich Schöne, wir können vertrauen, weil Gott es war, der den Bund mit Abraham geschlossen hat und er wird diesen Bund niemals lösen. Und daher wollen wir auch vertrauen, weil daraus eine ganz persönliche Beziehung zu unserem Herrn und Heiland entsteht. Eine Herzenshaltung, die sich dann auch in deinem und in meinem Leben zeigt. Das ist wichtig, denn nur wenn wir so glauben, sind wir auch vollkommen geschützt. Und daher sagt Paulus, vor allen Dingen aber ergreift den Glauben. Durch den Glauben und das Vertrauen bekommen wir ein Leben im Überfluss. Und durch unseren tiefen Glauben passiert dann auch etwas in der unsichtbaren Welt. Sie spüren, dass du gefestigt bist. Sie erleben, dass du nicht ins Wanken kommst, weil du vertraust. Doch leider fehlt dieses totale Vertrauen häufig auch bei uns Christen. Denn es gibt Stunden in unserem Leben, da macht einfach alles keinen Sinn mehr. Es gibt Situationen, in denen man nicht mehr weiter weiß, in denen man keine Antworten mehr hat. Und in solchen Situationen flüstert Satan dir zu, wenn Gott dich lieben würde, dann würde er das alles nicht zulassen. Du sollst also daran zweifeln, dass Gott dich wirklich liebt und auch in der Not gut zu dir ist. Mitten in der Angst und Not bleibt daher einfach nur ein einziges: Ergreif das Schild des Glaubens. Und denk daran, dass Jesus spätestens rechtzeitig eingreifen wird. Am Beispiel von Jakob wissen wir, wenn wir in unserem Leben am Tiefpunkt angekommen sind, wenn wir in Angst und Not und Sorgen verstrickt sind und feststecken, dann stellt uns der Herr seine himmlische Leiter hin und sagt: Ich bin bei dir und ich will dich behüten überall. 1. Mose 28 ab Vers 10 könnt ihr das zu Hause mal nachlesen. Und auch im Psalm 50 Vers 1 sagt Gott: Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Und das alles, liebe Geschwister, das alles ist absolut sicher und das gilt auch dann, wenn du in deinem Glaubensleben immer wieder einmal in Schuld gerätst. Du darfst darauf vertrauen, dass dir deine Schuld vergeben ist, wenn du Buße tust. Du darfst darauf vertrauen, dass auch du ewiges Leben hast. Ja, ich denke, unser Vertrauen muss immer tiefer und immer fester werden, denn wenn wir nicht wanken, dann kann uns der Widersacher am Ende auch nichts tun. Ja, und dann haben wir auch immer noch unsere Gemeinde. Denn für einen festen Glauben brauchen wir uns gegenseitig, brauchen wir die Gemeinde. Die Gemeinde gehört zum Schild des Glaubens. Und auch dazu gibt es ein schönes Bild, ein Bild einer römischen Kohorte heißt es, glaube ich. Das sieht ungefähr so aus. Das waren so rund 100 Männer, mehrere hundert Männer, und jeder von diesen Männern hatte ein Schwert, ein Speer und vor allem ein sehr großes Schild. Und wenn sie dann angegriffen wurden, standen sie so eng zusammen und bildeten eine Schildkrötenformation. Einer allein war ja trotz seines Schilds von Seiten und von hinten angreifbar. Aber zusammen waren sie eben ringsum auch von oben her geschützt. Und so ist das auch mit der Gemeinde. Um im Glauben geschützt zu sein, brauchen wir die Geschwister um uns herum. Denn gemeinsam bietet einer dem anderen Schutz und gemeinsam können wir dann so auch Gottes Kraft erleben. Und dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, wird er in ganz besondere Weise bei uns sein. Und gemeinsam erkennen wir dann, Gott hat dich lieb, auch wenn er die Not in deinem Leben zulässt. Römer 8, Vers 28, denn denen, die ihn lieben, lässt Gott alle Dinge zum Guten wirken. Liebe Geschwister, ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Bild der Schildkröte gedanklich mit nach Hause in unser Leben hineinnehmen und uns immer daran erinnern, dass wir diese ganz enge Gemeinschaft und den gegenseitigen Schutz dringend nötig haben und brauchen. Und dass wir auch aufmerksam sind, wenn es in der Gemeinde einfach irgendwas mal schief laufen sollte. Und wir auch immer dann eng zusammenstehen, wenn es einmal Probleme und unterschiedliche Meinungen gibt. Lasst uns aufeinander Acht geben und uns gegenseitig beschützen und bewahren. Das fünfte Teil der Waffenrüstung ist nun der Helm des Heils. Vers 17 sagt Paulus, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hier geht es also um Verteidigung, aber auch um Angriff. Und beides, Verteidigung und Angriff, ist mit dem Wort Gottes verbunden. Zunächst ist das Wort Gottes hier ein Schutz für unseren Kopf, ein Schutz für unsere Gedanken. Du weißt, du bist durch Gnade gerettet. Du weißt, die Rettung ist ein Geschenk. Du weißt, Gott tut, was er verspricht. Und weil wirklich alles von Gott abhängt, steht die Errettung auch so absolut sicher fest. Sie steht so fest, dass du dem Feind auch aufrecht gegenübertreten kannst. Und wie machst du das am besten? Ich denke, am besten machen wir es, wie es der Jesus in der Wüste gemacht hat, in Matthäus 4. Jesus wehrte den Feind immer wieder mit einem Zitat aus Gottes Wort ab. Dreimal sagte er, es steht geschrieben. Und haben wir es bemerkt, Jesus hat mit Satan da nicht lang rumdiskutiert, sondern er hat nur aus Gottes Wort zitiert. Gottes Wort allein hat ihn dann schon vor den Versuchen des Satans geschützt. Und damit auch du mit dem Wort sicher umgehen kannst, ist natürlich gut und wichtig, dass du darin liest. Es ist total wichtig, die Bibel immer besser verstehen und kennenzulernen und sie immer mehr zu begreifen. Und das gilt ganz besonders dann, wenn es dir einmal in deinem Leben so richtig schlecht geht. Wenn die Angst dich zu lähmen droht, wenn die Verzweiflung an dir nagt, dann nimm die Bibel und schlag eine Stelle auf, die dich ermutigt. Ich habe ein paar Beispiele. Einmal 5. Mose 31, Vers 8, wo Gott sagt, fürchte dich nicht. Oder Jesaja 43, Vers 2, wo er sagt, ich werde mit dir sein. Oder Psalm 121, Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder schau vielleicht auch auf den Psalm 46. Ich lese jetzt hier nur zwei Verse, 2 und 3. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Erde unterginge und die Berge mitten ins Meer versenken. Wenn die Angst dich also erdrücken will, dann nimm zum Beispiel diesen Psalm 46 und lies ihn in seiner ganzen Länge immer wieder. Am besten dreimal am Tag, so lange, bis du ihn vorwärts und rückwärts auswendig kannst, und dann dann vertraue darauf, was Gott in diesem Psalm zu dir sagt. Wenn du das tust, dann ziehst du den Helm des Heils an, dann schützt du deine Gedanken vor der Angst, in die Satan dich hineinstürzen will. Das ist so wichtig, weil eben nur der Herr Jesus gegen Satan etwas ausrichten kann. Nur Gottes Wort schützt uns vor den Pfeilen des Bösen. Und dann sechstens, ist Gottes Wort nun auch eine Angriffswaffe. Wir sollen das Schwert des Geistes nehmen, welches das Wort Gottes ist. Wir sind immer noch im Vers 14. Das ist also die zweite Bedeutung. Das Wort Gottes ist zum einen also der Helm des Heils, der uns schützt, und zugleich aber auch das Schwert des Geistes. Und das Schwert sagt uns, es geht um Angriff. Das ist aber jetzt kein eisernes Schwert, mit dem wir kämpfen, sondern unsere Waffe ist Gottes Wort. Es ist aber ein zweischneidiges Schwert mit scharfen Klingen auf beiden Seiten. Es schneidet also beim Hin- und beim Herbewegen und es zerstört alles, was gegen Gott und was gegen das Evangelium ist. Und wenn du dieses Schwert einmal einsetzt, bei Gesprächen in der Familie, bei Freunden, am Arbeitsplatz, dann wirst du erleben, wie Satan sofort versucht, Verwirrung, Widerspruch und Zweifel zu verbreiten. Und das hat jeder von uns, denke ich, schon mal erlebt. Wenn wir über das Evangelium zu erzählen beginnen, dann versucht Satan immer wieder, unser Zeugnis, unsere Worte in Frage zu stellen. Da kommt dann zum Beispiel der Einwand, es gibt doch gar keine Schöpfung. Alles ist doch durch Zufall entstanden und schließlich stammt der Mensch doch auch vom Affen ab. Aber genau dann sollen wir das Schwert in die Hand nehmen und für den Glauben kämpfen und sagen, in der Bibel steht aber etwas anderes. Gott schuf Himmel und Erde. Verstehen wir? Mit Gottes Wort als Schwert sollen wir für unseren Glauben kämpfen. Doch wer soll denn da eigentlich kämpfen? In Judas 1, Vers 3 finden wir die Antwort auf diese Frage, wer da kämpfen soll. Da heißt es, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Sind also diese Heiligen, die da kämpfen sollen, nur die Ältesten in unserer Gemeinde? Vielleicht auch noch die Diakone, die wir erst kürzlich gewählt haben? Oder vielleicht noch ein paar mutige Brüder? Sollen die nur kämpfen? Nein, hier steht alle. Jeder hat doch den Glauben empfangen und jeder soll diesen Glauben dann auch verteidigen. Egal, ob es um Ehebruch, um Habgier, um Unterordnung oder gar um Abtreibung geht, wir müssen zu unserem Glauben stehen und mit Gottes Wort auf die Wahrheit zeigen. Wir sollen nicht schweigen, sondern das Schwert des Geistes nehmen, dazwischen gehen und sagen, nein, Abtreibung ist Mord. Und die Bibel sagt, du sollst nicht töten. An dieser Stelle will ich einfach mal fragen, bist du bereit, das Schwert Gottes, das Schwert des Geistes in die Hand zu nehmen? Wenn du dabei zögerst, dann hilft nur eins, bitte den Herrn, dir Mut und Kraft zu schenken. Und das führt uns nun zum siebten Teil dieser Rüstung, vielleicht dem wichtigsten Teil. Und das ist etwas, was bei diesem Kämpfer, den wir hier sehen, überhaupt nicht zu erkennen ist. Wer hat eine Ahnung, was da noch fehlt, was man hier nicht sehen kann? Das Gebet, sehr gut. Ist gut, wenn man die Bibel liest. Gell? Das Gebet, genau das Gebet im Heiligen Geist. Aber wie könnte man das Gebet nun in dieser Zeichnung darstellen? Ich denke am besten, wenn der Kämpfer in seiner ganzen Montur niederkniet und in Demut sein Haupt senkt. Ja, aber ist das dann nicht besonders gefährlich? Nein, es geht um das Gebet im Heiligen Geist. Und das ist Paulus so total wichtig, dass er uns eindringlich dazu auffordert, auch mit Ausdauer zu beten. Und dabei fällt auf, das Gebet steht hier an der 7. Stelle. Und das ist ganz bestimmt kein Zufall, denn die 7, das wissen wir, ist die Zahl der Vollkommenheit. Durch das Gebet wird die Waffenrüstung Gottes erst zu einem vollkommenen Schutz. In Vers 18 fordert Paulus daher, betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen und auch für mich. Wir sollen also füreinander beten. Jeder betet für jeden in der Gemeinde und wir sollen das auch mit Ausdauer tun. Wir sollen beten, weil das unsere Arbeit für das Reich Gottes ganz, ganz maßgeblich beeinflusst. Und warum ist das so? Weil die Dinge, die wir tun, dann von Gott geführt werden und unterstützt werden. Durch das Gebet bekommen wir die Kraft, die Weisheit, den Segen Gottes für unsere Arbeit. Das Gebet beschleunigt unsere Arbeit. Und daher fleht Paulus geradezu, betet alle Zeit mit Ausdauer. Doch hier ist die Frage, wie machen wir denn das in der Praxis? Eine ältere Glaubensschwester wurde einmal gefragt, wann sie am Tag ihre Gebetszeit halten würde. Und darauf sagte sie, ich habe gar keine festen Zeiten, um zu beten. Ich rede ständig mit dem Herrn, bei der Hausarbeit, im Garten, beim Einkaufen, überall bin ich mit Gott in Kontakt. Und natürlich ist es auch wichtig und richtig, feste Gebetszeiten zu haben, wo man die Zeit hat, um in Ruhe und ausführlich mit Gott zu reden. Aber vor allem sollen wir im Heiligen Geist beten. Wir sollen nicht zum, sondern im Geist beten. Im Geist beten bedeutet aber nicht, dass wir in eine Art Trance hineinfallen und dann würde Laute von uns geben, sondern wir sollen, wenn wir im Geist beten, mit der Hilfe des Geistes um etwas bitten, was dem Werk Gottes dient und was den Herrn Jesus verherrlicht. Aber auf gar keinen Fall dürfen wir mit böser Absicht beten. Und wichtig ist es natürlich auch, dass wir, wenn nötig, auch unsere Schuld bekennen. Denn nur durch Buße kann uns der Herr Jesus dann auch vergeben. Und natürlich müssen wir den Herrn auch danken, ihn loben und preisen. Und dabei gehört der Dank ganz an den Anfang eines Gebets. Und wenn du dabei auf dein eigenes Leben schaust, dann fällt dir ganz sicher eine riesenlange Liste ein, für was du alles danken kannst. Vergiss bei all dem aber nicht, den Herrn auch von Herzen zu loben und ihn zu preisen, denn wir sollen es Gott natürlich auch sagen, wie wunderbar und wie toll er für uns ist. Und noch eins, du kannst alles ganz super angezogen haben, aber wenn du im Gebet nachlässt, wirst du den Kampf verlieren. Du brauchst die Kraft des Herrn. Und wo sehen wir die Kraft besonders deutlich? Natürlich in seiner Auferstehung. Er hat den Tod überwunden und er lebt und er kämpft für uns. Und daher brauchst du den Kontakt zum Herrn. Ohne Gebet erstickt nicht nur dein geistliches Leben, sondern du verlierst auch den Kontakt zum Herrn. Und ohne Jesus kannst du den geistlichen Kampf nicht gewinnen. Der Herr Jesus ist der Sieger über das Böse. Ihm sei der Herr die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit. Amen.